Man kann als Konzern ja sagen, ja, wir machen das, wir drücken die Veränderung durch. Das machen wir einfach mit der Brechstange und uns kümmert das nicht so sehr, wie es den Mitarbeitenden geht. Und für mich ist halt der Wunsch und der Traum, da bin ich vielleicht ein bisschen romantisch veranlagt, dass wir das miteinander gestalten. Selbst wenn die Mitarbeitenden manchmal gar nicht so großen Einfluss haben darauf, wie die Veränderung am Ende als Endergebnis aussieht, sie mitzunehmen auf den Prozess in einer Art, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Teil davon und sie werden ernst genommen mit ihren Sorgen und Ängsten.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Heute habe ich die besondere Freude, einen langjährigen Freund im Leadership-Podcast zu begrüßen. Christian Schuchert habe ich während meiner Zeit beim Zivildienst vor mehr als 25 Jahren kennengelernt und wir haben seitdem viele, viele Abenteuer miteinander erlebt, nicht zuletzt auch bei Hills & Willys. Christian lebt mit seiner Familie in Darmstadt, ist verheiratet und Vater von zwei Teenagern. Beruflich ist er als Projektleiter bei einem großen Technologiekonzern tätig und verantwortet dort globale Projekte. Als Führungskraft bringt er ein feines Gespür für Teamdynamik, Veränderung und geistliche Verantwortung mit. Ob im Job, in der Gemeinde oder irgendwo dazwischen, Christian liebt es, Menschen zu verbinden, Neues anzustoßen und Räume in Bewegung zu bringen. In seiner Freizeit spielt er Gitarre in einer Worship-Band oder tüftelt an Smart-Home-Projekten, sofern zwischen Familie, Beruf und Gemeindeleitung überhaupt noch Zeit bleibt. Und heute sprechen wir über seinen ganz persönlichen Leadership-Weg. Wie das Führungstraining ihn zunächst im Business stärken sollte und ihn dann überraschend zurückgeführt hat in die aktive Gemeindeleitung. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast, lieber Christian. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Heute Morgen bin ich mit einer leckeren Tasse Kaffee in den Tag gestartet und habe die Ruhe genossen, denn ich bin ungefähr 5:30 aufgestanden und dann war ich der früheste Vogel bei uns in der Familie.
Stehst du immer so früh auf?
Tatsächlich nicht, aber ich stehe gerne so früh auf, weil ich diese Ruhe, die Stille vor dem Sturm sehr genieße und diese Zeit auch zur Orientierung nutze.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Du sitzt da mit der dampfenden Tasse Kaffee auf der Küchenbank oder auf dem Sofa. Die Familie wird so langsam wach. Was beschäftigt dich dann morgens in deinen Gedanken?
Zum einen gehe ich gerne auch noch mal durch den letzten Tag. Ich überlege mir im Prinzip, was ist passiert, was ist gut gelaufen, wo sind Dinge, die vielleicht auch noch mal ein Gespräch brauchen oder noch mal nachgearbeitet werden dürfen. Und dann versuche ich, meinen Tag zu sortieren, mich auf das einzustimmen, zu fokussieren auf das, was vor mir liegt, damit ich dann den Tag auch mit Struktur und Klarheit starte.
Gibt es noch weitere persönliche Routinen oder Gewohnheiten, die dir helfen, als Leiter Kraft zu sammeln und auch möglichst ausgeglichen zu bleiben? Auch im Laufe des Tages, muss ja nicht alles am Morgen passieren.
Ja, es gibt Momente, die ich mir rausnehme aus der eigentlichen Routine, wo ich Zeit für Stille habe. Ich bin jemand, der immer wieder Zeit für sich selbst braucht, um mich zu refokussieren, um mich zu sammeln. Da tanke ich auf. Ich liebe das ja auch, in Menschengruppen zu sein und ich arbeite sehr viel vom Bildschirm, bin ständig in Besprechungen und mit Menschen umgeben. Das Gleiche passiert dann auch im Gemeindekontext. Und da sind das eher so die stillen Räume, die ich mir dann einräume, wo ich dann halt bewusst Stille habe und genieße. Das ist so eine Sache, die ich jetzt nicht fest im Kalender habe, aber diese Lücken, die schaffe ich mir immer wieder ganz bewusst. Das ist so eine dieser Dinge. Wenn du über Routine sprichst, eine Routine, die natürlich auch dazu gehört, ist, dass ich ja einmal die Woche in die Kirche gehe. Und das ist halt auch eine Routine von der Wochenstruktur, die total hilfreich ist, um Menschen zu begegnen, aufzutanken, neue inspirierende Impulse zu bekommen.
Ich glaube, eine Sache, die uns so verbindet, ist ja auch, dass wir sehr gerne in Dänemark sind, da unseren Urlaub verbringen. Also zumindest sehen wir, glaube ich, wechselseitig immer Urlaubsfotos vom Strand. Warum Dänemark? Warum das Meer? Was reizt dich da so besonders?
Das Meer hat sowas von Fernweh auch, so die unendliche Weite, das ist so das, was ich mit Meer verbinde. Gleichzeitig erdet das auch unglaublich. Das macht mich so ein Stück demütig und zeigt mir einfach, wie groß Gott ist und wie groß diese Erde ist und all das. Für mich eine tolle Sache. Ich mochte schon immer Wasser gerne, also auch fließende Gewässer. Also das ist das, warum es mich viel lieber ans Meer zieht als zum Beispiel in die Berge. Und ja, meine Familie besteht auch drauf. Das muss ich auch dazu sagen. Die mag nämlich so die hohen Temperaturen nicht. Und da ist es natürlich an der See auch im Hochsommer in der Regel immer ein bisschen frischer.
Genau, du bist verheiratet und Vater von zwei Teenagern. Wie gelingt es euch als Familie, vielleicht auch über Dänemark hinaus, den Alltag und Engagements unter einen Hut zu bringen?
Also das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass meine Frau unglaublich tolerant ist. Das muss sie einfach sein, dass sie mir die ganzen Abenteuer und Spleens so durchgehen lässt und dort nicht besonders hohe Ansprüche an mich hat, wenn es um meine Zeiteinteilung geht. Das heißt, da habe ich ganz viel Freiraum, den ich geschenkt bekomme. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Und die Kinder sind unglaublich selbstständig und sind wir auch beide beschenkt, dass die sehr wenig Aufmerksamkeit einfordern. Vielleicht dürften sie das auch mehr tun, weil ich glaube, sie würden mehr Aufmerksamkeit verdienen.
Du hast die Toleranz schon ein bisschen angesprochen. Ich hatte noch die Frage so ein bisschen auf der Zunge, welche Rolle deine Familie auch bei Entscheidungen spielt, wenn du Verantwortung übernimmst oder auch Verantwortung bewusst abgibst. Lässt sich das auch mit der Toleranz beantworten?
Das fällt mir direkt schwer, das zu beantworten, weil ich habe so den Eindruck, dass es viele Entscheidungen gibt, die treffe ich dann einfach und informiere dann eher so ein bisschen und sorge für Überraschung. Das mache ich dann tatsächlich häufig auch so, wie die Stimmung ist. Ich hatte jetzt auch vor kurzem eine Phase, wo ich wirklich bewusst größere Entscheidungen abgegeben habe, so Urlaubsplanung und Themen, wo ich gesagt habe, nee, das tut mir gerade nicht gut, da brauche ich Hilfe, das jetzt zu durchdenken. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob das deine Frage so beantwortet, aber im Großen und Ganzen beantwortet das grundsätzlich schon mit der Toleranz. Die Familie ist da sehr gutmütig mit mir, ja.
Erzähl uns ein bisschen was über deinen beruflichen Kontext. Was machst du genau und welche Art von Verantwortung für diese globalen Projekte trägst du aktuell?
Die Verantwortung sieht so aus, dass ich mit ganz vielen Menschen in verschiedenen Ländern mich verbinden muss und bitte diese Menschen dann, mich zu unterstützen, ein Projektziel zu erreichen. Und das sieht im Augenblick so aus, dass ich keine disziplinarische Verantwortung habe für diese Mitarbeitenden. Das heißt, ich führe nicht disziplinarisch, sondern ich bitte im Prinzip immer um Mithilfe. Und das funktioniert recht gut. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen in meinem beruflichen Kontext gehabt, also auch mit, wie es sich anfühlt, wenn man disziplinarisch führt. Und gleichzeitig ist es immer auch unglaublich schön zu sehen, wie gut man zusammenarbeiten kann, wenn es auf Freiwilligkeit basiert, im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit.
Magst du ein bisschen erzählen von eurem Konzern, in welche Richtung ihr da unterwegs seid, womit ihr euch inhaltlich beschäftigt?
Klar, also der ist ein großer Technologiekonzern, der sich vor allen Dingen um Stromnetze kümmert. Das bedeutet immer da, wo Strom irgendwo erzeugt wird, ob das per Wind, Solar oder Atomkraft oder wo auch immer passiert, muss das ja auch große Wege transportiert werden, bis das dann bei uns aus der Steckdose kommt und dann zum Beispiel hier diesen Laptop gerade mit Strom versorgt, sodass wir hier miteinander sprechen. Und diese ganzen Wege dazwischen, da muss Strom umgewandelt werden. Diese ganze Technologie, das Netz stabil zu halten, all das ist so ein großes Themenfeld meines Arbeitgebers. Und mein konkreter Schwerpunkt innerhalb des Konzerns ist im Augenblick in einer Funktion, der HR-Funktion von Personalmanagement, dort Projekte zu leiten, damit wir das Volumen an Mitarbeitenden einfach managen können besser. Das bedeutet, wir wollen stark wachsen. Und wenn du dir vorstellst, dass das ein Unternehmen ist, das einfach viele tausend Mitarbeitende hinzufügen will, dann müssen einfach auch die Strukturen passen, dass man überhaupt dieses Volumen schafft. Und das ist so ein Schwerpunktthema meiner Projekte gerade.
Du hast dich ja als Projektleiter in den vergangenen Jahren immer viel mit auch Change-Prozessen beschäftigt und ich sag mal, gerade in so einer Wachstumsphase hat ja auch viel mit Veränderung zu tun. Was reizt dich besonders am Change?
Der besondere Reiz ist für mich das Thema, dass Menschen ja gute Gründe haben, das, was sie jetzt haben, auch gut zu finden. Und Menschen haben oft auch eine sehr konkrete Idee davon, wie es anders sein sollte, wenn sie nicht zufrieden sind. Und wenn man dann eine Veränderung herbeiführt, ist das ganz häufig nicht das, was sie sich wünschen. Also im Grunde genommen hat man wenig Fans, wenn man etwas verändert. Also es gibt da Menschen, die sagen, ich will es so belassen, wie es ist. Und dann gibt es welche, ich will es anders, aber nicht so, wie du es anders machen willst. Also ist das immer so ein Konflikt. Und meine größte Freude ist es, wenn wir einander begegnen können und einen Raum schaffen, wo wir sagen, okay, wir haben uns auf etwas geeinigt, was jetzt kommt. Und wir können alle Ja dazu sagen. Also so ein, und wenn es geht, natürlich keinen faulen Kompromiss dabei zu finden. Und das ist eine schwierige Sache. Denn man kann als Konzern ja sagen, ja, wir machen das, wir drücken die Veränderung durch, das machen wir einfach mit der Brechstange und uns kümmert das nicht so sehr, wie es den Mitarbeitenden geht. Und für mich ist halt der Wunsch und der Traum, da bin ich vielleicht ein bisschen romantisch veranlagt, dass wir das miteinander gestalten. Selbst wenn die Mitarbeitenden manchmal gar nicht so einen großen Einfluss haben darauf, wie die Veränderung am Ende als Endergebnis aussieht, sie mitzunehmen auf den Prozess in einer Art, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Teil davon. Und sie werden ernst genommen mit ihren Sorgen und Ängsten. Und ich erinnere mich tatsächlich an Situationen, wo gestandene Führungskräfte vor mir saßen und haben geweint, weil sie sich abgehängt gefühlt haben, weil das Verständnis nicht dafür da war, dass man sie hätte anhören müssen einfach nur. Ich glaube, man hätte es nicht gebraucht. Und sich die Zeit zu nehmen, und diese Prozesse zu steuern mit dem Menschen im Fokus, das ist so das, was mich daran total reizt.
Sehr, sehr spannend. Du hast auch einen gewissen Change und Veränderung in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht, ob du das immer noch so erinnerst, aber du hast mit dafür gesorgt, dass ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, aus dem Studium heraus. Und kleiner Fun Fact für unsere Hörerinnen und Hörer, wir beide hatten ja auch schon mal eine gemeinsame Firma. Das muss so in 2000, 2002 irgendwas gewesen sein, Humedia Networks. Was erinnerst du noch, wenn du heute an die Zusammenarbeit denkst von damals?
Also ich habe dich damals schon gut leiden können. Das, daran erinnere ich mich erstmal. Das wolltest du natürlich hören, das ist mir klar. Ich habe natürlich auch noch andere Erinnerungen. Wir sind also miteinander, wir hätten uns so in die Haare gekriegt und hätten uns bis aufs Blut gestritten, weil also mir zumindest damals gewisse Dinge noch nicht klar waren. Präferenzen, was die Arbeitsweise angeht und so weiter. Und auch Kompetenz in vielen Dingen hat einfach gefehlt. Von meiner Seite her. Ich muss jetzt hier bei mir bleiben, weil ich gar nicht so für dich sprechen kann und das gar nicht sehe. Und das ist für mich das, was ganz, ganz krass hängen geblieben ist. Also Momente, wo wir dann bei dir unterm Dach im Funkstadt saßen und du manchmal dir die Haare gerauft hast, weil du gesagt hast, hey, was ist denn hier mit den Zahlen? Und ich konnte es einfach nicht erklären. Und Dinge, die mir heute Spaß machen tatsächlich, die konnte ich damals schlechtweg hin nicht und bin da auch in meinem Chaos irgendwie total untergegangen. Also da fehlte ganz viel Wissen, wie es funktioniert und wie man auch vielleicht seinen Tag strukturiert, Dinge strukturiert. Ich war zwar mit ganz viel Leidenschaft bei der Sache, aber mit auch ganz viel Unwissen und ja, hemdsärmlich würde ich es nennen.
Genau, aber ganz viel Leidenschaft und Spaß und Freude waren auch mit dabei, auch wenn es natürlich auch mal geknatscht hat an der einen oder anderen Stelle. Ich darf verraten, wir haben uns auch jetzt nicht zerstritten oder so, sondern bin dann umgezogen und dann hatte sich dann auch unsere gemeinsame Selbstständigkeit damit so ein Stück erledigt. Und ich erinnere so ein paar gemeinsame Projekte, die wir gemacht haben. Das war schon so ein bisschen Startup-Mentalität und was ausprobieren und sich selbstständig machen. So eine Aufbruchstimmung, die einfach da so mit drin steckt. Hatte ich so das Thema Business, Geschäftsmodelle, Startups entwickeln, auch im Business-Kontext tätig zu sein. Hat dich das immer schon begeistert oder ist das erst im Laufe der Jahre entstanden?
Nee, das hat mich tatsächlich schon immer interessiert. Und wenn du sagst, dass wir beide, wir sind tatsächlich nicht im Beef gegangen, das denkst du zumindest, aber ich habe hier eine Voodoo-Puppe, da sind ganz viele Nadeln drin für dich. Kleiner Spaß, natürlich nicht. Nein, wir sind verbunden geblieben. Das ist durchaus so und das schätze ich auch sehr an dir, weil du dafür gesorgt hast. Es hätte anders laufen können. Aber zu deiner Frage zurück. Mich haben Unternehmen schon immer interessiert. Selbst als ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich damals unsere regionale Zeitung hier, das Darmstädter Echo, gelesen und habe mir eigentlich immer den Wirtschaftsteil angesehen. Also wusste ich immer relativ gut, welche Firma macht gerade was, wo ist gerade irgendwo ein Merger und wo bewegen sich Dinge. Das hat mich einfach immer interessiert. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Gereizt hat es mich immer und ich hatte auch schon in der Vergangenheit noch ein, zwei Mal Ideen, vielleicht auch ein Startup aufzumachen, habe dann aber den Mut irgendwie nicht gehabt und dann auch familiäre Situationen, viele Glaubenssätze, ich habe es halt nicht getan.
Wir werden ja später noch ein bisschen tiefer ins Business einsteigen, wenn wir zum heutigen Schwerpunkt miteinander sprechen wollen. Und wir verraten dann auch, was es mit dem Titel der Sendung auf sich hat, vom Business zurück zur Berufung, so sinngemäß. Lass uns zunächst nochmal in deinen persönlichen Alltag schauen. Du spielst in deiner Freizeit Gitarre in einer Worship-Band. Wie bist du zur Musik gekommen und was bedeutet sie dir?
Zur Musik gekommen bin ich im Grunde durch einen inspirierenden Musiklehrer aus meiner Oberstufenzeit. Da war ich in einer kleinen sächsischen Stadt mit richtig coolen Jungs in der Oberstufe zusammen. Die coolen Jungs waren so Fußballer, die haben immer nach dem Wochenende erzählt, was sie alles so getrunken haben und wer hat wie viel nicht bei sich behalten können. Das war so das Umfeld und ich war, glaube ich, einer der absolut uncoolen. Ich habe da gar nicht reingepasst. Und dann hatten wir halt in der Oberstufe so einen Musiklehrer, der hat dann der ganzen Klasse gesagt, ihr müsst alle eine praktische Prüfung ablegen auf einem Instrument. Also das war also eine Note halt, ne, die wirklich ins Zeugnis auch reinkommt. Und das war so ein bisschen überraschend, weil die wenigsten von uns spielten ein Instrument und genauso ich auch nicht. Also bin ich nach Hause gelaufen, habe mir eine alte klassische Gitarre von meinem Vater aus dem Schrank geholt, habe mir die stimmen lassen und dann seitdem spiele ich Gitarre.
Jetzt hast du noch ein zweites Hobby, Smart Home Projekte. Das klingt ziemlich nerdig. Was fasziniert dich daran?
Ich mag es, wenn Dinge funktionieren und Technik ist so unglaublich geduldig. Also man kann, wenn es nicht funktioniert, reißt man halt die Kabel raus und fängt von vorne an. Also die schreit halt nicht, die läuft nicht weg, hat Geduld mit mir und die hält halt auch still, wenn man in der Nacht noch rumschraubt. So, das ist toll und das mag ich. Und ich mag tatsächlich auch Zahlen und die Sachen zu visualisieren. Das finde ich einfach total reizvoll, dass die Dinge funktionieren. Das ist so ein Spleen. Also andere bauen sich vielleicht eine Elektroeisenbahn und ich habe hier meine Dashboards und das ist so ein bisschen mein persönliches technisches Aquarium.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Dritter Bereich in deiner Freizeit, leitest du die Gemeinde Coming Home in Darmstadt. Was ist das für eine Gemeinde und wie würdest du euch beschreiben?
Wir sind eine adventistische Kirche. Wir gehören also zu den Sieben-Tags-Adventisten und wir sind eine Gruppe von ungefähr 100 erwachsenen Personen, die sich dadurch vielleicht auszeichnet, dass wir uns trauen, Dinge auszusprechen, die man in anderen Gemeinden üblicherweise vielleicht nicht sagen würde. Um das mal ganz konkret zu machen, wenn jetzt jemand zum Beispiel am letzten Gottesdienst sich vorne hinstellt und von seinem Taufjubiläum erzählt und sagt, dass er immer noch manche Dinge nicht verstehen kann, auch heute nicht, ein gestandener Mann, dann ist es einfach schön zu erleben, dass er sich sicher fühlt, dass er da seine Sorgen oder Zweifel ansprechen darf und Menschen eigentlich dankbar darauf reagieren. Und nicht, wie kannst du nur, sondern ich fühle dich. Manche werden vielleicht sagen, das habe ich nicht, das Thema. Aber manche werden vielleicht sagen, mir geht's genauso wie du und ich fühle mich hier zu Hause, weil ich das aussprechen darf und ich muss mich nicht verstecken damit, dass ich Schwierigkeiten vielleicht mit Dingen habe im Glauben. Und Glaube ist halt nicht linear. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Gemeinde Coming Home verstehen und wissen. Und dann mögen wir halt auch Musik. Das heißt, wir haben halt eben die Worship-Musik, die ein bisschen moderner ist als in klassischen adventistischen Gemeinden.
Wie kam es zur Wahl des Namens? Welche Bedeutung hat Coming Home für euch?
Der Name kam zustande, weil sich eine kleine Gruppe überlegt hat, also wenn wir schon eine neue Gemeinde gründen, dann soll das doch ein Ort sein, wo ich nach Hause kommen kann. Also er soll sich anfühlen wie zu Hause. Und der erste Gedanke war so, das soll so ein Hausschuh-Gottesdienst oder eine Hausschuhgemeinde sein, wo man mit den Pantoffeln hinkommt. Also ein bisschen wie, wir stehen auf, haben noch den Schlafanzug an, rein in die Pantoffeln und kommen in die Gemeinde, so wie wir sind. Also ziehen uns nicht erst besonders schick an. Wir dürfen die Masken ablegen, so wie wir uns fühlen. Also wer sich schick anzieht, der darf sich natürlich schick anfühlen, wenn er sich danach fühlt. Das war so die Idee, nach Hause kommen. Und dann kam irgendwann auch der Name Coming Home. Und das hat sofort bei uns allen Zustimmung gefunden. Es gab, glaube ich, keine ernsthafte Diskussion, irgendeinen anderen Namen zu wählen, weil wir festgestellt haben, ja, das ist für uns Motto. Und das spiegeln uns auch immer wieder Gäste, die dann sagen, ich glaube, ich weiß, warum ihr den Namen habt.
Etwas, was uns noch verbindet, ist Hills and Valleys. Und jetzt warst du ja nicht nur einer der ersten Teilnehmer von Hills and Valleys im Jahr 2000, sondern du warst gewissermaßen schon bei der Geburtsstunde im Dezember 2018 beim allerersten Treffen mit dabei. Wie hast du dieses allererste Treffen erlebt?
Das erste Treffen war emotional, denn ich erinnere mich an die Geschichte, an die Story, die diesen Schmerz so deutlich hat werden lassen, warum es Hills and Valleys gibt. Von dieser jungen Frau, die da erzählt, dass sie nicht verstanden worden ist in ihrer Erschöpfung, in ihrem Nichtwissen, wie sie ihre Jugendgruppe führt und leitet. Und das war ein starkes Motiv. Das hat mich damals sehr bewegt und es bewegt mich auch heute noch, weil ich mich auch ein bisschen geschämt habe dafür, dass eine Gemeinde das nicht gesehen und verstanden hat und jemand so hat alleine gelassen mit diesem, ich möchte gerne was tun und ich kriege nicht die Hilfe, die ich brauche und niemand hilft mir auch zu lernen, wie ich überhaupt führen kann und wie ich mich selber führe, mich selber vielleicht auf mich selber achte und so weiter. Das ist das, was mir als sehr stark in Erinnerung geblieben ist und natürlich die Aufregung und, um ehrlich zu sein, auch ein Zweifel, ob Kirche die Institution ist, die so eine Kompetenz überhaupt hat, um ein Leadership-Training auf die Beine zu stellen.
Berichts von dem Mitgefühl, war das der ausschlaggebende Grund, dann auch 2 Jahre später tatsächlich bei Hills and Valleys mit einzusteigen? Oder was war so damals deine Erwartungshaltung an das Leadership-Training?
Jetzt könnte ich sagen, es war Mitgefühl, aber das wär tatsächlich auch gelogen. Ich war natürlich neugierig, wirklich auch zu schauen, was ist jetzt passiert? Was habt ihr jetzt ausgearbeitet? So ein paar Ideen hatte ich ja mitgenommen aus den ersten Treffen, wo ich so eine grobe Idee hatte, wo die Reise hingeht. Aber tatsächlich ist das ja so gewesen, dass ich das eigentlich nur komplett für den Business-Kontext nutzen wollte. Ich hatte ja damals eigentlich entschieden, auch dass ich aus der Gemeindeleitung rausgehe. Ich war schon mal Gemeindeleiter zu dieser Zeit, als ich da gestartet habe, 2020, und habe aber gesagt, nee, das will ich eigentlich gerade nicht mehr machen. Das passt nicht, aus verschiedenen Gründen. Und das mache ich jetzt für mich. Also es war ein egoistisches Motiv. Und der Zweifel war groß, ob das überhaupt auf dem Business-Kontext anzuwenden wäre. Also ich hatte da große Zweifel.
Ja, beschreib nochmal, was waren so damals für dich die größten Herausforderungen als Leiter, wegen derer du dann auch bei Hilsen Valleys mitgemacht hast? Kannst du die nochmal versuchen, so ein bisschen einzugrenzen?
Naja, die größten Herausforderungen weiß ich gar nicht, ob ich die damals gekannt habe. Also meine größten Herausforderungen im Glaubensleben war eigentlich, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass ich Gemeindeleiter sein sollte in einer adventistischen Gemeinde, weil ich mich dafür nicht konform genug gefühlt habe. Also ich habe einfach Fragen auch an den Glauben. Ich habe Fragen an die Bibel und Dinge sind mir nicht klar. Diese Dinge, die mir nicht klar sind, sind nicht Teil meiner persönlichen Agenda, aber es sind doch Fragen, die mich bewegen. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich zu diesen manchen Fragen nicht so komplett Ja sagen kann, wie kann ich denn einer adventistischen Gemeinde vorstehen? Das war so mein Zweifel, der Grund, warum ich die Kirche erstmal für mich komplett ausgeblendet habe als Übungsfeld oder als Thema. Deswegen habe ich da gar keine Herausforderung mehr gesehen. Und um ehrlich zu sein, bei dem Business-Kontext hatte ich ja gedacht, dass ich eine coole Sau bin. Also das ist so, du kannst jetzt gerne lachen, aber das ist so, dass meine Idee eigentlich war, boah, ich bin ein erfahrener Hase, ich habe Personal geführt, habe schon mit, keine Ahnung, mit dem Betriebsrat gestritten und weiß nicht was, das kriege ich schon hin, das kann ich. Also ich glaube, da lerne ich gar nicht so viel Neues. Das war eigentlich meine Haltung, um ehrlich zu sein.
Bevor wir gleich nochmal so ein bisschen auf den Business-Kontext gehen, will ich ruhig nochmal in diese Gemeindesituation mit reinspringen. Du hattest ja auch im Vorfeld schon mal geschrieben, ich habe mich nicht konform genug gefühlt, nicht fromm genug, nicht angepasst genug. Das würde ich schon gerne nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Was meinst du genau mit nicht fromm genug? Und wie sollte ein Gemeindeleiter denn sein und warum?
Also fange ich mal mit dem nicht konform, nicht fromm genug an. Das hat in erster Linie damit zu tun, was schreibe ich Gott zu, was schreibe ich Gott nicht zu? Und wie verstehe ich Texte aus der Bibel? Nehme ich sie wortwörtlich oder nehme ich die Bibel beim Wort? Das sind ja unterschiedliche Dinge und ich habe auch den Eindruck, dass wir auch im adventistischen Kontext durchaus unterscheiden zwischen, nehme ich die Bibel wörtlich oder beim Wort. Und dennoch gibt es da Texte, und ich will ja gar kein theologisches Fass aufmachen jetzt hier, wo ich einfach immer Schwierigkeiten habe, wo ich einfach sage, ich weiß nicht, wie es ist. Und das alleine, habe ich den Eindruck, könnte schon ein Sakrileg sein, sowas auszusprechen. Das war so für mich der Hintergrund. Und ich habe mich auch nicht getraut, mit diesen Fragen oder Zweifeln oder auch mit meinem Innenleben mich Leuten anzuvertrauen und überhaupt zu gucken, ob andere damit eigentlich klarkommen.
Das heißt, so ein gewisses äußeres Bild, was ein Gemeindeleiter vielleicht auch einnehmen sollte, also in der Haltung, in der Überzeugungskraft, sagen wir mal, keine theologischen Widersprüche in sich zu tragen. Also ist das so diese super fromme Haltung?
Ja, genau. Das war ein Stück weit wohl auch meine Erwartung, die ich hatte an einen Gemeindeleiter. Der soll doch bitte zweifelsohne fromm sein. Also wirklich fromm, das klingt natürlich ein bisschen despektierlich, ist nicht so gemeint, sondern wirklich so völlig widerspruchslos doch bitte sagen, so genau so ist es und ich habe keine Zweifel und mein Glaubensleben ist doch bitte immer gleich und stabil und hat idealerweise auch alle möglichen Zugänge zu Gott gleich ausgeprägt und kann Gott auf alle gleichen Weisen wahrnehmen und spüren. Und das ist halt, das bin ich halt nicht. Also mein Zugang zu Gott ist halt eben auch vielfältig, aber doch begrenzter als das, was ich als Bild hatte, was notwendig ist.
Und waren das auch die Gründe, dass du dann relativ schnell, ich meine auch am Anfang von Hilsen Valleys, auch die Gemeindeleitungstätigkeit abgegeben hast?
Ja, ganz genau. Ich fand das einfach nicht richtig, weil ich gedacht habe, ich muss mir treu sein. Und habe das auch mit mir selber abgemacht und erinnere mich auch an ein Gespräch von jemand aus der Gemeinde, der noch so formuliert hat, Mensch, wir müssen dafür sorgen, dass Leute wie du die Gemeindeleitung schaffen, parallel zum Job, damit es nicht zu viel wird und die Leute da nicht hinschmeißen. Also die Idee, die Annahme von den Leuten in der Gemeinde war eigentlich grundweg, ich habe einfach zu viel zu tun, ich habe einen toughen Job und dann ist Gemeindeleitung zu viel. Aber um ehrlich zu sein, war das ja gar nicht der Grund. Aber die Leute haben einfach angenommen, dass das der Grund ist. Also dass jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, warum machst du eigentlich nicht weiter? Also dieser eine Mann, der mich dann gefragt hat, als er gesagt hat, er geht davon aus, dass ich deswegen aufhöre, als ich dann gesagt habe, dass das gar nicht der Grund ist, der hat dann halt gesagt, oh, dann sollten wir vielleicht mal reden. Und genau.
Und habt ihr dann geredet?
Ja, klar. Cliffhanger, genau. Wir haben gesprochen und ich habe ihm halt erzählt, was so meine Beweggründe sind. Und die Reaktion war sehr weise. Und ich darf auch sagen, dass der gute Mann Jens heißt, denke ich, für den Fall, dass er das hört, darf er das ruhig wissen. Er hat mir halt gesagt, boah, ihm ist eigentlich ein Gemeindeleiter lieber, der weiß, dass er nicht alles weiß und der einfach selber noch Fragen hat. Und dass er doch davon ausgeht, dass die Gemeinde damit umgehen könnte. Also er hat mir sehr viel Zuspruch gegeben. Wir hatten ein sehr offenes Gespräch, sehr wertschätzend. Und ich war so ein bisschen konsterniert, auch danach zu sagen, ich habe der Gemeinde vielleicht auch ein bisschen wenig zugetraut.
Jetzt ist natürlich auch aus Sicht von Hills and Valleys, ja, also ja nicht das erstrebenswerte Ziel, dass die Teilnehmenden also als erste Amtshandlung erstmal ihre Ämter niederlegen. Das möchte ich natürlich auch nochmal so sagen. Und gleichzeitig, es ist ja auch, was ist. Das heißt, auch wir haben ja diesen Prozess von Anfang an auch miteinander im Gespräch begleitet sozusagen und ausgetauscht dazu. Und du hast es auch in der Gruppe ja offen geteilt. Und danke auch, dass du bereit bist, auch hier jetzt im Interview das einfach so ein bisschen zu teilen. Ich würde mal einen Schritt vorspringen und dann gucken wir gleich nochmal wieder zurück. Du hast jetzt im Grunde genommen ja dich entschieden, okay, ich lasse Gemeinde ein bisschen hinter mir und ich nutze jetzt Hills and Valleys für mein berufliches Weiterkommen. Ja, ich kann da zwar schon ganz schön viel, aber ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie was abstauben kann, so wenn man das ein bisschen zusammenfasst vielleicht, und wolltest dann die Inhalte, die es bei Hills and Valleys gab, eben für den beruflichen Kontext nutzen. Wie sah das genau aus? Was konntest du adaptieren?
Also zum einen habe ich mein Praxisprojekt so gestaltet, dass ich Teile von Hills and Valleys selber weitergegeben habe. Also ich habe mich ein Stück multipliziert. Und vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Das Praxisprojekt ist etwas, was alle Teilnehmenden im Rahmen von Hills and Valleys im Idealfall machen, um halt eben sich selber herauszufordern und zu schauen, dass sie an einem echten, am echten Leben etwas trainieren und üben und darin wachsen. Und mein Praxisprojekt, was ich ursprünglich mal mir ausgesucht hatte, das wurde mir so ein bisschen weggecoacht. Das ist so ein böser Begriff, aber du kennst den Begriff, glaube ich. Und da habe ich halt etwas gemacht, wo ich aus der Komfortzone raus musste. Ich habe halt mich an einer Stelle in die erste Reihe gestellt, wo ich das überhaupt nicht machen wollte. Und habe dann, genau, jungen Leuten einige Methoden und einige Werkzeuge von Hills and Valleys beigebracht, beziehungsweise wir haben sie zusammen angewandt.
In deiner Firma dann, ne?
Genau, wir haben das dann im unternehmerischen Kontext gemacht. Es gab dann auch erst ein paar Widerstände am Anfang. Ein paar Führungskräfte fanden das nicht gut, dass ich da ein paar junge Leute mir eingesammelt habe und dann plötzlich machen wir irgendwelche Termine und besprechen da irgendwelche Dinge. Aber wir haben zum Beispiel das Thema Persönlichkeitstests. Persönlichkeitstests haben wir zum Beispiel uns angeschaut und sind da durchgegangen und haben einfach als Gruppe festgestellt, wie unterschiedlich wir sind und haben das gefeiert danach. Also es war für uns einfach nochmal Klarheit, die es gebracht hat. Und das ist eins der Werkzeuge, die ich heute unglaublich wertvoll finde, zu schauen einfach, wer ist mein Gegenüber, was sind die Bedürfnisse? Und das haben wir zum Beispiel in dieser Gruppe genutzt. Für mich ein ganz tolles Werkzeug, was Verbundenheit schafft.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Gibt es weitere Prinzipien, Methoden oder Haltungen aus dem christlichen Leadership-Training, aus dem christlichen Kontext, die sich auch im Business als wirkungsvoll erwiesen haben für dich?
Boah, ganz viel. Also wir haben die Kriterien für gute Führung, wir haben die Handlungsfelder, wir haben die Führungsstile. Also diese ganzen Tools, die wir an die Hand bekommen haben, ganz vieles davon nutze ich. Und manches davon fällt mir auch noch nach wie vor schwer nach den vielen Jahren. Ich wünschte, ich hätte früher angefangen zu trainieren, dass es mir leichter fallen würde. Da sind das etliche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf ein spezielles hinaus möchtest.
Nee, einfach nur, ob es Dinge gab, die du besonders gut auch im unternehmerischen Kontext dann umsetzen konntest für dich. Also sowas wie die Persönlichkeitstests, also was ihr direkt auch in die Praxis gebracht habt.
Genau, das ist etwas, was wir mit mehreren Teams gemacht haben, auch wiederholt, weil sich Teamstrukturen noch wieder verändert haben. So sind wir an dem Thema zum Beispiel dran geblieben, ganz genau. Auch Feedback-Kultur ist etwas, was wir eingeführt haben, wo wir halt Retrospektiven immer wieder eingeführt haben. Wir nutzen da manchmal auch andere Methoden oder haben andere Methoden genutzt, als wir bei Hills and Valleys kennengelernt haben. Aber das Grundprinzip dahinter, die Idee, die Haltung ist einfach die gleiche geblieben. Mhm. Und auch das andere, was auch geblieben ist, ist halt die Übung grundsätzlich, sich immer in eine lernende Haltung reinzugeben. Das ist auch ein ganz tolles Werkzeug. Also Haltung entscheidet an vielen Dingen. Und das andere große Thema, was für mich ein Übungsfeld war und auch bleibt, ist das Thema tatsächlich Status, weil ich da in einem anderen großen Projekt, in dem ich drin war, immer wieder festgestellt habe, dass mir da ganz viel Übung fehlt. Da bin ich dann auch tatsächlich immer wieder dran gescheitert, vielleicht das auch für mich so umzusetzen, dass es mir damit besser geht, daran zu üben. Und das ist halt ein Übungsfeld, das habe ich nach wie vor. Aber das müsste man jetzt vielleicht erklären, was Status eigentlich ist.
In der Tat haben viele, die sich mit Hilsen Valleys beschäftigen, auch immer wieder die Frage, kann ich das auch in meinem Beruf anwenden? Egal, ob jetzt unternehmerisch, selbstständig oder angestellt, als Führungskraft, ist es nur ein christliches Leadership im Sinne von gemeindlich engagiert oder kann man eben auch berufliche Erkenntnisse dadurch gewinnen? Und du hast ja schon so ein paar Beispiele jetzt genannt dafür. Wir sind jetzt so mitten in dem Schwerpunktthema, was du dir auch so ein bisschen ausgesucht hattest für unser Interview, zwischen Business und Berufung, zwischen Führung im geschäftlichen Kontext und dem Spannungsfeld Gemeinde. Und was ich raushöre ist, ja, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, Techniken, die auch im Business ihren Raum finden und wo man das auch tatsächlich anwenden und praktisch nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Also der Fokus ist ja Leiterschaft, Leadership, geistliches Leadership. Und ich finde diese geistliche Komponente, der Blick auf die Menschen, den Blick von Jesus versuchen einzunehmen, das ist halt das große Sahnehäubchen zu den ganzen Tools, zu den ganzen Werkzeugen. Das macht halt den Unterschied. Und ich glaube, das führt halt am Ende auch zu einer besseren Führungspersönlichkeit, zu einer besseren Führungskultur. Und die ganzen Werkzeuge, die sind ja universell nutzbar. Da sage ich mal, spielt es ja keine Rolle, ob du ein Raumschiff bauen möchtest oder ob du ein Unternehmen führst oder ob du ein Team führst oder ob du eine Gruppe in einer Gemeinde führst oder halt eine ganze Gemeinde. Also diese Sachen sind absolut universell nutzbar und kommen ja auch aus der Wissenschaft. Und gleichzeitig kriegen wir auch immer wieder zu sehen oder wir schauen ja auch immer wieder drauf, wo haben wir vielleicht auch geistliche Vorbilder, geistliche Leiterinnen und Leiter aus der Bibel, aus der Vergangenheit, von denen wir auch lernen können, die halt Dinge angewandt haben. Dass wir einfach vielleicht Methoden besser verstehen und Werkzeuge dann auch besser in die Praxis rüberbekommen können. Und ja, das beantwortet die Frage vielleicht. Also ich glaube, wenn man rein das für den Business-Kontext macht, dann ist man da auf jeden Fall auch richtig aufgehoben. Der Vorteil, den es einfach hat, ist, man ist dort mit geistlichen Leiterinnen und Leitern zusammen, darf dort halt eben auch beten, darf sich einfach noch den Zuspruch von Gott und die Unterstützung noch dazu holen. Das ist halt das ganz große Geschenk. Aber wenn der jetzt sagen würde, ich möchte ein Unternehmen führen oder ich gehe in die Unternehmensnachfolge zum Beispiel und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, kann ich absolut empfehlen. Gerade die Herausforderungen, die damit einhergehen, ich glaube, dass da ein ganzer großer Teil davon abgedeckt ist.
Wenn du so von geistlicher Leitung sprichst, war das dann so, dass deine Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen gesagt haben, der Herr Pastor kommt jetzt und dann erzählt er uns wieder religiöse Geschichten oder wie war so das Feedback aus dem Unternehmen heraus?
Ja, das Feedback aus dem Unternehmen war jetzt wohl nicht, dass der Pastor kommt, weil ich ja mit den Mitarbeitenden keine Andacht gemacht habe. Wohl aber haben die durchaus mitbekommen, dass ich Menschen mag. Das haben die auf jeden Fall mitbekommen, das ist das Feedback. Also eine Kultur, die wertschätzend ist, die vertraut, die den Menschen zugewandt ist. Das ist etwas, was ich als Rückmeldung bekomme und ich glaube, dafür möchte ich auch gerne stehen, dass ich mich für meine Mitarbeitenden einsetze und für sie im Zweifelsfall auch kämpfe, für ihre Dinge. Und ich finde, das hat Jesus auch getan. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch. Dadurch, dass ich ja in einem Großkonzern arbeite, ist das Thema man redet so viel von Jesus möglich, aber natürlich nicht gern gesehen, weil es, da muss man so ein klein bisschen vorsichtig sein. Da muss man auch schauen, im privaten Gespräch ist das was anderes, als wenn ich jetzt ein Angebot mache für Mitarbeitenden. Aber ich hatte tatsächlich eine Situation im Rahmen eines Praxisprojekts, wo wir das Thema Miracle Morning hatten. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, was wir auch bei Hills and Valleys kennenlernen. Und ich hatte das aber jemand anders referieren lassen, einen jungen Praktikanten, der nämlich gesagt hat, er kennt das Buch von Elrod. Und der hat dann gesagt, er macht das. Und ich habe ihm halt als Vorlage diese Savers gegeben, aber habe das Thema Gebet, Pray rausgenommen, beziehungsweise ich habe es anders formuliert, neutral. Und als er dann den Vortrag gehalten hat, hat er dann das Ganze Pray genannt, Gebet. Und darüber habe ich natürlich danach mit ihm gesprochen, habe gesagt, hey, das hatte ich extra rausgenommen, um es neutral zu machen, weil wir haben da vielleicht eine Muslima mit dabei und vielleicht auch Agnostiker oder einfach Atheisten, wie auch immer. Und das habe ich halt tatsächlich dann, war ich vielleicht nicht mutig genug, das einfach drin zu lassen tatsächlich. Und ja, ich bin nicht als Pastor wahrgenommen worden, glaube ich.
Gab es einen Moment während des Trainings oder auch danach, in dem du gemerkt hast, hey, das, was ich jetzt hier gerade lerne und trainiere, das wirkt nicht nur im Job, das verändert auch mein geistliches Denken?
Es ist ein anwährender Prozess. Also es ist nie fertig. Und auch der Blick auf Gott, für mich verwandelt er sich immer. Durch das Hills and Valleys Training habe ich schon neue Blicke gewonnen und auch einen anderen Zugang gewonnen zu Gott nochmal. Und deswegen ja, sage ich mal, auch den Mut wieder bekommen, trotz meiner Unvollkommenheit zu sagen, ich engagiere mich wieder für Kirche und ich bin wieder dabei. Das hat es sicherlich auch ausgemacht. Es waren sicherlich auch Gespräche, Zuspruch von einzelnen Personen aus der Gemeinde dabei. Und muss ich auch sagen, natürlich kommt dazu, ich bin, seitdem ich bei Hills and Valleys dabei bin, einfach auch mit geistlichen Leiterinnen und Leitern vernetzt, als Netzwerk. Ich bin von denen umgeben und lass mich auch von denen inspirieren und lass mich von denen auch mal ermutigen oder auch herausfordern. Dieses Umfeld ist unglaublich günstig, auch selber, sich immer selber wieder zu justieren und zu schauen. Und das hat mir geholfen und hilft mir immer noch, weil ich das Netzwerk ja immer noch nutze. Also ja, das ist eine ständige Begegnung für mich, ja.
Ich höre raus, es war kein Schlüsselmoment, ein einzelner, den du benennen könntest, sondern eher ein schleichender Prozess, so ein, ja, in diesem Umfeld vielleicht auch sich langsam in die Richtung zu bewegen. Was würdest du sagen, hat sich konkret verändert in deiner Sicht auf geistliche Leitung oder auch auf die Sicht auf dich selbst als geistlicher Leiter?
Na, die Sicht, die sich geändert hat, in erster Linie ist, dass ich jetzt den Glauben habe, dass ich das einfach tun darf, dass ich ein geistlicher Leiter sein darf und dass ich einer bin. Mir diesen Raum zu nehmen und mir das zuzusprechen. Das hätte ich vorher nicht gemacht. Ich hätte vorher gesagt, ich bin ein Leiter, aber kein geistlicher Leiter. Und genau, das mache ich halt an Dingen fest, die ich vorher erwähnt habe, mit den Glaubenssätzen, wie ein christlicher oder ein geistlicher Leiter sein muss, dass ich dafür ein Stück weit meinen Frieden habe, zu verstehen, dass ich gewisse Dinge nicht besetzen kann, dass ich dafür eben andere Personen brauche, die diese Dinge besetzen, wenn sie wichtig sind für eine Gemeinde und für Gruppen aus der Gemeinde. Das ist das, was es konkret geändert hat. Meine Sicht auf mich selber und auch auf die Gemeinde. Was ich grundsätzlich mitnehme aus Hills and Valleys auch an dieser Stelle ist, dass wir ermutigt werden, Perspektiven zu wechseln und auch neue Schritte zu gehen. Und für mich war das ein neuer Schritt, auch dann wieder in die Gemeindeleitung rein. Genau, weil ich dann auch den Mut hatte zu sagen, ich bin okay, ich bin genug. Ja.
Wie kam das, dass du jetzt dann wieder die Gemeindeleitung übernommen hast? War das geplant oder ein innerer Umweg, eine innere Bekehrung in die Richtung? Gab es da ein besonderes Schlüsselereignis?
Ja, also es ist ja im Prinzip so, dass man angefragt wird, ob man die Leitung übernehmen will. Da gibt es ja eine Gruppe, die sich das überlegt. Und ich hatte im Vorfeld schon länger auch wieder die innere Bereitschaft, das zu tun. Ich war ja dann 3 Jahre nicht mehr in der Gemeindeleitung. Da hat das ein toller Bruder aus der Gemeinde übernommen. Die Verantwortung mit einem anderen Team auch, hatte die innere Bereitschaft, das zu tun und gleichzeitig auch mit mehr Klarheit, dass ich halt eben nicht wie bei der ersten Amtsperiode, als ich schon mal in der Leitung war, dann, sage ich mal, so ein bisschen Glück hatte damals, dass tolle Personen in den Ausschuss, in den Gemeinderat gewählt worden sind, die Gemeindeleitung, sondern auch mit mehr Klarheit. Es gibt halt auch Personen, die günstig sind für meine Persönlichkeitsstruktur, mit denen zusammenzuarbeiten, als ich mir das vorher zugetraut hätte, überhaupt auch zu formulieren und diese Forderung zu stellen, zu sagen, ich arbeite halt nicht zwangsweise mit jeder Person zusammen, weil das nicht günstig ist. Das ist auch etwas, ja.
Jetzt hast du ja im Grunde genommen so einen inneren Prozess auch gehabt, hast vielleicht auch manche Glaubenssätze widerlegen können, die dich am Anfang vielleicht auch ein bisschen abgehalten haben. Was würdest du anderen sagen, die sich geistlich nicht fromm genug fühlen, aber eigentlich Verantwortung übernehmen wollen oder vielleicht auch sollen?
Also ich glaube, ich würde erst mal sagen, hab Mut, das zu tun. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es schon auch gut, kritisch mit sich selbst zu sein, zu schauen, gibt es irgendwelche größeren Dinge, die einen auch vielleicht abhalten, im Augenblick gerade so ein Amt zu übernehmen. Es gibt manchmal Lebensumstände, die nicht günstig sind, um ein Amt frisch zu übernehmen. Ja, ob das jetzt irgendwelche größeren Trennungen sind oder andere Dinge, dann ist das in dem Augenblick, glaube ich, einfach nicht förderlich. Also deswegen würde ich jetzt nicht jeder Person sagen, ja, mach du. Das wäre, fände ich, zu kurz gesprungen, weil wir als geistliche Führungskräfte ja trotzdem immer auch noch ein Stück weit auch ein Vorbild sein wollen. Und dass wir das nicht sind im Sinne von das perfekte Leben, das fände ich irgendwie schwierig, wenn man darauf immer wartet, weil dann würden wir niemanden mehr finden, der das macht. Aber das ist meine Antwort, ja. Sei mutig, trau dich. Also geh rein in die Verantwortung und such dir auch Personen, die dich führen und die dich weiterbringen. Also geh nicht einfach rein, sondern schau gleich von Anfang an, dass du das Umfeld hast, dass du Personen hast, die du ansprechen kannst. Mach's nicht allein. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis, ja.
Du arbeitest in einem internationalen Konzern und leitest eine lokale Gemeinde vor Ort. Gibt's Dinge, die in beiden Bereich in beiden Kontexten gleich gut funktionieren? Oder wo musst du besonders aufpassen, wenn du vielleicht Prinzipien in den Business-Kontext übertragen möchtest oder aus der Gemeindearbeit in die Business-Welt übertragen möchtest? Gibt es irgendwas, was im Business vielleicht super funktioniert, aber in der Gemeindearbeit eher hinderlich ist? Hast du da vielleicht noch so 2, 3 Beispiele in diesem Spannungsfeld, worauf man achten sollte?
Also eine Sache, die mir so direkt kommt, ist das Thema mit Change, mit dem Change-Projekt, was ich im Konzern hatte. Da ist es halt einfach. Da gibt es halt natürlich Führungskräfte, die sagen, ja, was kümmert mich das, was die Leute wollen? Die Veränderung kommt, die sollen einfach nur tun. Also das Direktive. Da hat jemand jetzt entschieden, der trägt Verantwortung fürs Ergebnis des Unternehmens und die anderen haben das zu tun, was die Person sagt. Und wer das nicht mag, ja, da kann sich ja einen anderen Arbeitgeber suchen. Oder sagt, ich kriege das Schmerzensgeld, das ist okay für mich, das auszuhalten. Egal, ob ich es gut finde oder nicht, ich bleibe beim Unternehmen und ich mache da weiter. Das ist so die Option Business. Und in Kirche, wir kommen halt aus einer sehr demokratisch, basisdemokratisch geprägten Gemeinde, wo es halt immer wieder auch Details gibt, so kleine Hölzchen und Stöckchen am Baum, die halt diskutiert werden wollen. Also man wählt Leiterinnen und Leiter, möchte denen aber genau sagen, im Zweifelsfall, was sie zu tun haben. Und das sorgt aus meinem Eindruck für sehr viel, also das nimmt eine Menge Geschwindigkeit raus, wenn es um Veränderung geht. Das hilft nicht, um innovativ zu sein und die Kraft nach vorne zu werfen. Das bremst ganz schön. Das ist so eine Sache, die mir so krass einfällt. Und gleichzeitig ringe ich mit mir, weil ich mir auch die Frage stelle, wie könnte es anders laufen, auch konkret in unserer Gemeinde, dass wir für das nächste Team, was die Kirche und die Gemeinde leitet, vielleicht eine Struktur hinterlassen, die es ihnen leichter macht zu führen, wo sie natürlich gut kommunizieren müssen, was sie entschieden haben, aber dass sie entscheiden, sich frei fühlen zu entscheiden und die Entscheidung dann auch vertreten können. Das ist so ein Thema, was mir noch schwerfällt. Das ist vielleicht auch so eine Sache, an der ich üben darf, weil ich mir da auch mehr Freiheit wünsche, die ich mir vielleicht selber auch erstmal zugestehen müsste.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Hast gerade das Direktive auch so benannt. Ich glaube, gerade auch diese ehrenamtliche Situation, ja, dass also, ich sag mal, viele Gemeinden komplett ehrenamtlich getragen sind. Ich sag mal, jetzt gerade im freikirchlichen Umfeld eben auch, ich sag mal, ein Pastor für mehrere Gemeinden zuständig ist und im Grunde, dass da was vorangeht, eben auch auf ganz vielen ehrenamtlichen Schultern liegt. Das ist schon ein Riesenunterschied auch zum Business. Und dass die Leute eben nicht rumkommandiert werden können und abgemahnt und freigesetzt, sondern dass die einfach auch anders geführt werden müssen, ist eben auch ein Skill, ja, den man sicherlich trainieren kann. Jetzt bist du ja jemand, der gerne Bewegung ins System und in den Raum bringt. Ja. Wie gelingt es dir denn, gerade auch im ehrenamtlichen Kontext oder auch in schwierigen Kontexten, das kann ja auch im Business manchmal herausfordernder sein, Neues anzustoßen, ohne andere zu überfahren? Was ist da so deine Vorgehensweise?
Der Weg ist immer relativ ähnlich. Das Gespräch zu suchen mit den Personen und auch vielleicht ein bisschen anzutesten, zu schauen, hey, da gibt's eine Idee, was hältst du davon? So ein bisschen zu gucken, einfach zu schauen. Also in eine Gruppe reinzugehen und das gleich von vorne auszurufen, das gibt sicherlich Situationen, wo man das auch macht. Aber erstmal ein bisschen zu schauen, hat man Mitstreiter, hat man Leute, die Ideen unterstützen? Weil es halt eben doch basisdemokratisch ein Stück weit ist. Kirche ist super simpel. Wenn man es komplett vergeigt, kommt halt niemand. Oder man ist halt selber nicht mehr am Steuer und alle kommen noch, aber der am Steuer stand nicht mehr. Ist total einfach. Da ist die Abstimmung mit den Füßen, kann da immer jederzeit passieren. Und deswegen einfach zu schauen, wie ist die Stimmungslage und kann man Personen noch überzeugen, die andere Perspektive einzunehmen, dass das eine gute Idee ist. Das ist so der Versuch. Und das gelingt halt auch nicht immer. Also weil die Emotionen und die Gespräche ja häufig über Dritte laufen und ganz oft still, heimlich passieren. Und dann hört man über Dritte dann, der hat gesagt, die hat gesagt, das. Das ist so die Herausforderung auch Kirche. Da hat jeder immer eine Meinung und jeder kennt jeden und das ist dann so ein bisschen die Herausforderung an der Stelle vielleicht, ja. Aber das Gespräch, suchen. Ja.
Manche Themen möchte ich vielleicht gar nicht zur Abstimmung bringen, weil ich befürchte, dass ich keine Mitstreiter finde, sondern eher irgendwie Kontra dafür bekomme. Wie gehe ich dann in solchen Situationen damit um, wenn es mir auch als Führungskraft, als Gemeindeleiter oder kann auch in einem Projekt sein, in irgendeinem bestimmten Arbeitskreis oder so besonders schwer gemacht wird, wenn ich niemanden finde, der sich auf meine Seite schlägt sozusagen?
Die Frage ist ja, wie groß ist auch die Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, den man da eingeht? Also lohnt es sich dafür zu kämpfen? Das ist immer eine Frage auch, die man sich stellen muss. Wie wichtig ist das, was ich da durchsetzen möchte? Da gibt es natürlich manchmal auch Wege, dafür zu werben, zu sagen, man trifft jetzt eine Entscheidung und kommuniziert nur, wenn man die Freiheit hat, das auch selbst zu entscheiden und das gar nicht zur Abstimmung zu bringen. Und es ist ja nicht so, dass dann Gemeinden sofort auch aufstehen und sagen, jetzt will ich aber eine Kampfabstimmung und jetzt überstimmen. Aber schon die kritische Frage dann auch, bin ich auch ehrlich, zu gucken, ist das die richtige Gruppe, um das zu tun, was ich glaube, was dran ist. Also wenn wir darüber sprechen, dass Gemeinden manchmal auch eine Refokussierung brauchen, vielleicht sich auch fragen müssen, was ist ihre Daseinsberechtigung, dann kann das durchaus auch die Antwort sein, dass man feststellt, man hat gar nicht die Personen, die Veränderung wollen, die sind nicht bereit. Die wollen gerne das festhalten, was ist. Und dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, um weiterzuziehen auch. Oder zu akzeptieren, zu sagen, es ist, was ist. Und ich darf zufrieden sein, aber dann wäre ich halt jemand, der dann tatsächlich auch eher Teilnehmer ist.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Bereich, also gerade im Rahmen der 7 Handlungsfelder, zu dem es auch schon mal ein Interview hier im Podcast mit der Annika Kersting gab, da ist das erste Handlungsfeld die Teamzusammensetzung. Ja, und einfach zu überlegen, in welchem Team spiele ich denn hier gerade? Habe ich hier wirklich Mitstreiter gefunden für den Prozess, für den wir jetzt angetreten sind beispielsweise? Kann ich dieses Projekt in dieser Gruppe tatsächlich stemmen? Also da auch ehrlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das auch offen in die Gruppe zu fragen. Ja, also ich glaube, auch da ist eine Ehrlichkeit und einfach eine Demut vielleicht auch angebracht an der Stelle. Und dann aber auch eine klare Entscheidung für sich nicht aufzureiben, immer wieder gegen Mauern zu rennen oder, ja, wie du vorhin auch schon sagtest, dann hintenrum zu sprechen und zu boykottieren. Und da gibt es eben auch allerlei andere Strategien, die vielleicht gar nicht so günstig und hilfreich sind. Man ist ja auch eine Frage, Führungskräfte wollen ja so das Beste aus ihren Teams rausholen, wollen ein Umfeld schaffen, wo alle ihr volles Potenzial entfalten. Und es gibt aber auch Gruppen, die wollen gar kein Potenzial entfalten. Also da ist jetzt vielleicht auch einfach eher Genügsamkeit angesagt. Wie geht man denn mit diesem Spannungsfeld um?
Ja, im kirchlichen Kontext erstmal ganz viel Geduld und Gebet, Selbstreflexion. Schwer auszuhalten für mich tatsächlich, weil im kirchlichen Kontext wünsche ich mir, dass wir da unser Bestes geben, dass wir sagen, hier gerade hier, und da geht es für mich jetzt nicht so sehr um diesen Performance-Gedanken, aber mir geht es schon um den Gedanken, wir bringen halt in die Kirche nicht unsere abgesessene Couch, weil die war ja mal gut und für die Kirche reicht es gerade noch, sondern nee, in der Kirche haben wir halt eine super tolle, bequeme Couch, die darf Secondhand sein, aber die muss richtig, richtig toll sein. Die soll so toll sein, dass die besser ist als die bei mir zu Hause. Das ist meine Idee und das beziehe ich auch ein bisschen auf Arbeit. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage als Gemeindeleiter, weil ich muss mich auch meine eigene Nase packen dabei. Mir geht es schon sehr, dass ich darunter leide tatsächlich, wenn ich merke, dass das passt nicht, da ist das Engagement nicht da. Und auch da ist es für mich so, dass wenn das gemeinsame Ziel nicht klar ist oder wenn die Vision nicht so klar ist, dass die Personen dann vor Energie vibrieren, weil sie sagen, das ist das, was ich will, da soll Gemeinde hin, da soll Kirche hin, dann wird die Energie auch nicht kommen. Und das ist gerade so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen als lokale Gemeinde konkret, weil wir an diesem Thema arbeiten werden, um diese Energie wieder zu bekommen. Und dann natürlich auch mit dem Handlungsfeld Teamzusammensetzung zu schauen, was braucht es jetzt in der Teamzusammensetzung, damit wir die Kraft nach vorne bringen, damit wir dann die Gemeinde auch neu ausrichten in eine Form, dass wir eine Relevanz bekommen.
Jetzt kann ja Leiterschaft gerade in solchen speziellen Momenten auch ein ganz einsames Geschäft sein. Du hast das Gebet eben schon mal so ein bisschen benannt und hast gesagt, das schmerzt durchaus. Wie bewältigst du so diese Einsamkeit an der Spitze, wenn du Verantwortung hast und da nicht weiterkommst? Hast du da Wege gefunden, um damit gut umgehen zu können?
Ja, ich habe tolle Menschen, mit denen ich sprechen kann. Zum einen ist dann noch meine Levitin. Seit 5 Jahren sprechen wir wöchentlich zusammen. Das Levitentum, was eine ganz große Bereicherung in meinem Leben ist, wo ich einfach tatsächlich auch Dinge mal durchsprechen kann. Das ist jetzt besonders spannend geworden, weil meine Levitin jetzt ja auch seit neuestem in meiner Heimatgemeinde ist. Deswegen sind da manche Dinge mit ein bisschen mehr Vorsicht zu besprechen vielleicht, weil wir plötzlich in einer gleichen Gemeinde sind. Aber im Grunde ist es so, das, was mir unwahrscheinlich viel gibt, Leute zu haben, die eine andere Perspektive haben und auch eine andere Persönlichkeitsstruktur, weil die halt eben die Probleme, die ich als Probleme sehe, halt mit ganz anderen Augen sehen und anders hören, mit anderen Ohren. Das ist für mich ein großes Geschenk. Und da sind wir im Grunde auch wieder bei Teamzusammensetzungen, wenn ich da noch einen kurzen Ausflug machen kann dazu.
Gerne. Ja.
Das ist so, dass ich dieses Thema Teamzusammensetzung so bewusst auch bei der Gestaltung des aktuellen Gemeinderats so benutzt habe. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das war so ein Gespräch, wo ich eine Person gebeten habe, doch mit reinzukommen in den Gemeinderat. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und die Person hat sich gerieben, unter anderem auch an mir als Person. Und ich habe die Person gebeten, gerade weil du dich reibst an mir, gerade weil du die Dinge, wie ich Dinge angehe, nicht gut findest, gerade deswegen solltest du dabei sein. Weil ich nicht jemanden brauche, der klatscht und applaudiert. Ich brauche jemanden, der meine blinden Flecke sieht. Und das beziehe ich auch auf mein Levitentum. Da ist jemand, der ist diagonal anders zu mir vom Persönlichkeitstest und von der Struktur her. Und das ist halt ein super Spiegel, immer wieder auch mal eine unangenehme Frage zu bekommen, weil ich da halt selber nicht hingucken würde. Das ist halt ein Riesengeschenk jedes Mal. Das zwackt dann ganz kurz, aber der Schmerz, ich bin immer so dankbar, jedes Mal, wenn es weh tut, weil ich weiß, das gibt ganz viel Energie und Klarheit.
Ich verrate vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die vom Levitentum noch nicht so viel gehört haben. Bei Hills & Valleys im Leadership Training ist es einfach eine Sparringspartnerschaft zwischen Teilnehmenden innerhalb der Gruppe, die miteinander das Training ja gemeinsam gestalten, bewältigen, sich anfeuern, ermutigen, füreinander da sind und sicherlich auch einige Freundschaften daraus entstanden und eben auch über die Trainingszeit hinaus habe ich jetzt rausgehört, dass ihr da noch nach wie vor im Kontakt seid. Du hattest ja das Thema Teamzusammensetzung jetzt auch schon so als Stichwort gebracht und du hast dich am Ende deiner Trainingszeit noch einem weiteren Team angeschlossen, nämlich dem Hills & Valleys Leitungsteam. Warst seitdem auch zweimal schon als Teamcoach für Trainingsgruppen ehrenamtlich im Einsatz. Wie kam es zur Entscheidung, dich über Beruf, Gemeinde, Familie, andere Themen hinaus auch noch in unserem gemeinsamen Projekt mit so viel Zeiteinsatz und Leidenschaft zu engagieren? Was waren die Gründe dafür?
Es gibt jetzt keine kurze Antwort, glaube ich, sondern eher eine längere. Im Grunde habe ich erlebt, was das Hills & Valleys Leadership Training mit mir gemacht hat, welche Blockaden es gelöst hat, die Unterstützung des Coachings, die ich da bekommen habe, kann ich herausheben. Auch das Levitentum ist eins davon. Wie ich plötzlich mehr Werkzeuge in meinem Werkzeugkoffer hatte, dass meine Probleme nicht mehr alle wie Nagel ausgesehen haben, weil ich ja nur den Hammer kannte, sondern dass ich mehr Sachen verstanden habe. Also diese Kombination aus den verschiedenen Dingen, anderen Blick auf Glauben wieder, auch auf Gemeinde, das ist für mich so ein großes Geschenk. Das hat mir meinen Horizont nochmal ein ganzes Stück erweitert, viele Wolken weggeschoben, dass ich so dankbar bin dafür, dass ich mir einfach wünsche, dass auch andere Menschen diese Gänsehaut bekommen, wenn sie für sich Dinge erkannt haben, wenn sie einfach freier werden, dass sie mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen dürfen, weil sie halt Dinge einfach können und weniger Fragezeichen haben. Und das ist so ein tolles Geschenk, das würde ich gerne weitergeben oder, sag mal, einen Beitrag dazu leisten, das weiterzugeben. Das ist eine starke Motivation für mich.
Würdest du sagen, dass deine Erfahrungen dann als Teamcoach einer Gruppe dich auch nochmal persönlich weiter vorangebracht haben? Und wenn ja, wie?
Also erstmal durfte ich ganz viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen. Die Begegnung mit Menschen, das ist für mich immer ein Riesengeschenk. Und ich nehme aus jedem Gespräch, was ich dort hatte, immer auch etwas mit raus. Also jedes Gespräch ist für mich eine Trainingssituation. Es ist ja nicht so, dass jedes Gespräch immer automatisch ein Coaching ist, aber es ist zumindest immer eine Begegnung, die irgendwo elementare Fragen häufig bewegt. Ja, und nicht, wenn wir über Autos sprechen, aber es ist ja so, dass wir in dem Kontext häufig über konkrete Schmerzen, die Person in einem Leitungskontext haben, sprechen. Und dort reinzugehen, das ist etwas, was ich als große Bereicherung wahrgenommen habe. Und natürlich auch dadurch, dass ich nochmal als Teamcoach dieses ganze Summit, diese ganzen Wochenenden mitgelaufen bin, das ganze Training, bin ich komplett im Training gewesen. Das heißt, es haben sich Dinge verfestigt, vertieft. Das ist ein Riesengeschenk. Also wer ein bisschen Ehrenamt sich einbringen möchte und hat Lust auf ganz viel Training, kann ich nur empfehlen. Teamcoach zu sein ist eine tolle Sache, tolle Menschen kennenlernen und selber ganz viel trainieren.
2 Jahre nach deiner Teilnahme hat ja auch deine Frau bei Hills & Valleys mitgemacht. In ihrem Team warst du ja bewusst nicht in der Teamcoach-Rolle eingebunden, aber trotzdem irgendwie an der Gestaltung der Wochenenden beteiligt. Wie habt ihr als Ehepaar dieses mögliche Spannungsfeld erlebt?
Das war wirklich spannend. Zum einen habe ich mir so gewünscht, dass meine Frau das macht, weil ich ja nur diesen Weg gegangen bin und habe mich weiterentwickelt durch das Training und gleichzeitig bleibt der Partner, der zu Hause ist, ja irgendwo in einem langsameren Tempo sich weiterzuentwickeln, weil man ja in der Regel, wenn man zu Hause ist und nicht am Trainieren ist, halt dann auch nicht so schnell wächst. Deswegen war das zum einen großer Wunsch und zum anderen natürlich die Spannung, die du ansprichst, zu schauen, wie kann sie das Umfeld haben und den sicheren Raum, dass sie halt eben nicht jemand hat, der seine eigene Agenda hat. Und ich hätte halt meine eigene Agenda, weil ich ja genau weiß, was meine Frau braucht. Ja, also ich habe eine klare Vorstellung, was sie alles tun sollte, damit sie ein besseres Leben leben kann und mir eine noch bessere Frau ist. Das ist schon so ein Ding. Und das haben wir auch gut hinbekommen. Das bedeutet, ich war einfach in den Gesprächsrunden nicht dabei, in denen sie war. und habe ihr einfach immer einen sicheren Raum gegeben. Und wir haben sie nie zum Thema gehabt in unseren Nachbesprechungen so, dass das einfach klar war, dass wir das trennen. Das hat gut funktioniert. Ich war überrascht auch. Und sie ist große Zeit lang auch alleine mit dem Auto gefahren. Wir sind dann zum Teil auch mit zwei Autos gefahren tatsächlich, um sichere Räume zu haben, wo sie mit jemand sprechen kann aus dem Teilnehmergruppe. Und ich hatte dann halt eben andere Personen im Auto. Das ist so ein kleines Investment, was wir da getätigt haben, genau.
Ja, wir hatten unterschiedliche Konstellationen ja schon, auch Ehepaare, die gemeinsam teilgenommen haben, also während des gleichen Jahrgangs, aber eben auch nacheinander. Und ich kann das durchaus in unterschiedlichen Konstellationen aufgrund dieser praktischen Erfahrungen dann auch empfehlen, dass es da Möglichkeiten gibt, das Training eben nicht alleine nur, sondern eben auch mit seiner Partnerin oder Partner jeweils dann auch gemeinsam zu erleben. Was würdest du denn sagen, warum sollte sich jemand entscheiden, bei Hills & Valleys mitzumachen? Nach all dem, was du jetzt vielleicht auch selber erlebt hast, was ist so dein persönliches Ermutigungsstatement?
Hills & Valleys bereitet jeden darauf vor, Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet auch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ist ein ganz toller Bestandteil davon. Unabhängig davon, ob man gerade in der Führungs- oder Leitungsaufgabe ist oder nicht, das bereitet einen auch darauf vor. Und ich habe noch nirgendwo anders bei allen Management-Seminaren im Arbeitgeberkontext, im Business-Kontext ein so umfassendes Training gehabt, was so viele verschiedene Aspekte in der Tiefe anspricht. Und vor allem, es ist halt ein Training. Also Seminare funktionieren für mich persönlich nicht. Also wer aus der Theorie lernen kann und kriegt das in die Praxis rüber allein, den Hut ziehe ich davor. Ich selber kann es halt nicht. Ich brauche den praktischen Bezug. Ich brauche das Training, die Anwendung. Und das ist das, was Hills & Valleys, das Leadership-Training, auf jeden Fall bietet. Die Dinge, die wir hören, werden in die Praxis umgesetzt. Für mich war das absolute Kriterium, auch eins der absoluten Kriterien, warum ich überhaupt selber teilgenommen habe. Kann ich nur empfehlen.
Gegenfrage, wann ist es ratsam, lieber nicht mit dabei zu sein?
Ja, also ich glaube, in Zeiten großer Lebenskrisen ist es wahrscheinlich besser, erst die zu bearbeiten. Denn das Training verlangt einiges ab. Es ist gut zu schaffen, berufsbegleitend oder auch wenn man studiert, ist es zu schaffen. Wir haben auch ein Paar gehabt, das hat eine Heirat, eine Hochzeit organisieren müssen während der Zeit. Es funktioniert alles, es funktioniert ganz viel. Und trotzdem habe ich doch erlebt, dass Menschen in großen persönlichen Krisen dann an die Grenzen kommen, weil wir auch im Leadership-Training immer auch an Schmerzen rangehen, persönliche Schmerzen, weil es halt umfassend ist, das Training. Es geht halt nicht eindimensional, wir sind ein System. Und wenn so eine seelische Komponente so angegriffen ist, dass jemand vielleicht einfach in Behandlung muss und so, dann ist das vielleicht nicht so super günstig.
Ja, da sorgen wir dann ja auch aktiv für einen Schutzraum und empfehlen eine Therapie oder eine entsprechend begleitende Maßnahme, was wir bei Hills & Valleys gar nicht auffangen können. Also das fällt auch nochmal an der Stelle so verraten. Und das haben wir eigentlich in jeder Gruppe auch solche Situationen gehabt, oder?
Korrekt, das habe ich auch gemacht. Auch vor kurzem erst eine Person gebeten, sich wirklich Hilfe zu suchen und zu holen. Und das wirklich mit aller Wertschätzung und nicht mit einem, ich hoffe, dass die Personen das immer so hören, dass das Interesse am Menschen da ist dabei bei so einer Empfehlung. Weil ich denke, wenn unsere Kompetenz überschritten ist, dann ist es total wertvoll, dass wir dafür einen Blick haben und da eine Menge Respekt vorhaben auch. Ja.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als Leiter als nächstes trainieren und warum?
Ich habe das vorhin schon angesprochen, dass ich ein Trainingsfeld habe, wenn es um das Thema Statustraining geht. Das hatte ich vorhin schon angerissen. Jetzt werden die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht ganz wissen, was das ist. Ist aber okay, wenn man das besser wissen will, dann muss man einfach sich beim Training anmelden, dann erfährt man da deutlich mehr drüber. Das ist etwas, wo ich mir mehr Gelassenheit und mehr Ruhe für mich wünsche, dass das einfach mehr automatisch läuft und ich da nicht zu sehr mich selber hinterfrage in Situationen, sondern da mehr Gelassenheit habe. Da darf ich mir mehr, wie soll ich es nennen, mir fehlt das Wort dafür, ich darf da ein bisschen gnädiger mit mir selbst sein und ein bisschen mehr Geduld haben. Und das fällt mir noch schwer, da übe ich noch dran, aber ich bin auf dem Weg.
Diese Gelassenheit wünsche ich dir sehr. Lieber Christian, vielen Dank für deine Offenheit, für die ehrlichen Antworten. Ich freue mich auf viele weitere Jahre unserer Freundschaft, sowie natürlich auch zusammen bei Hills & Valleys. Danke für deine Zeit und für das spannende Interview.
Danke, Thomas.
Das war der Hills & Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!